Die Romantiker haben den Tieren in den Augen geschaut und konnten das Gefühl haben, da gibt es ein Du. Ich bin mit jemandem, mit einer Person, mit einem Du verbunden, wenn ich mit einem Tier zusammen bin.
Dieses Tier war mein Bekannter. Ich wusste nicht, woher. Es liebte mich unendlich und wusste es mir zu sagen und zu zeigen. Ich musste es behandeln wie einen Menschen. Es drückte mir mit seinen Pfoten die Hände und das ging mir jedes Mal bis ans Herz. Rahel Farnhagen, 1812.
Sie trauen den Tieren zu, dass sie Gefühle haben, dass sie klug sind und dass sie gesellig sind. Und weil die Tiere das alles können, können sie auch als Gegenüber wahrgenommen werden.
Ich wendete mich leise zu ihr, um sie nicht zu scheuchen. Und siehe da, Aug in Nachtigallenaug, wir blickten uns an und hielten's aus. Bettine von Arnim, 1835.
Actually, when I first read those poets, I found them a bit excessive and obvious. They tended to overdo it.
Um ehrlich zu sein, als ich die romantischen Dichter zum ersten Mal las, fand ich sie ein bisschen zu überschwänglich und gekünstelt. Heute, älter geworden, schätze ich sie mehr. Ich meine, wer wird nicht romantischer mit steigendem Alter? Ich las sie genauer und erkannte, dass der Dichter John Clare zum Beispiel einer der wenigen war, die wirklich viel Zeit mit Nachtigallen verbracht und ihre Musik tief verstanden haben.
Wohl blutete Ritter Sybald alsbald aus mehreren Wunden, denn die Krallen des Löwen rissen die Harnischringe voneinander. Und vor seinem bissigen Zahn brach manch ein Geflecht des Panzerhemdes entzwei. Aber auch Sybalds Waffen trafen gut. Friedrich de la Motte Fouquet, 1816.
Gerade an den Tieren verhandelt die romantische Literatur immer wieder die Grundfragen unseres menschlichen Zusammenlebens, die Grundfragen unserer modernen, abendländisch-westlichen Kultur.
Roland Borgartz, Experte für Romantik und für Tiere in der Literatur.
Wie fern ist uns Modernen die Natur? Wie stark wirkt sie trotz dieser Ferne in uns weiter? Was hat die Gewalt, mit der wir den Tieren begegnen, mit den Grundfesten unserer Kultur zu tun?
Tiere der Romantik. Von Löwen, Läusen und Nachtigallen. Ein Feature von Brigitte Kohn.
Die Romantik ist wirklich ein ambivalentes Phänomen. Es gibt da so etwas wie dem Einheitswunsch auf der einen Seite und Zersplitterungsfantasien auf der anderen Seite. Die Tiere stehen genau in diesen Ambivalenzen mit drinne. Und die Tiere stehen nicht für Einheit, Totalität, Religion, Freundschaft und Liebe, sondern die Tiere sind auf beiden Seiten dieser ambivalenten Spannung zu finden.
Der Literaturwissenschaftler Roland Borgartz hat in der Handlichen Bibliothek der Romantik einen Sammelband mit Tiererzählungen herausgegeben. Und in denen geht es oft hoch her. Eine Nachtigall macht einen König gesund und ein schwarzer Kater und ein Metzgerhund decken Morde auf. Ein Orang-Utan wird in Menschenkleider gesteckt und hält ein ganzes Städtchen zum Narren. Ein tollwütiger Hund fällt ein Kind an und wird von der Mutter des Kindes zu Tode gewürgt. Eine Bärin entführt einen Säugling in die Wildnis. Ein Sperling reißt einen Fuhrmann ins Verderben. Aber warum sind Tiere für die Romantiker so wichtig? Wichtiger als für die meisten Dichterinnen und Dichter anderer Epochen. Und was haben uns ihre Erzählungen heute zu sagen? Im 18. Jahrhundert beschreiben breite Strömungen der europäischen Aufklärung den Menschen als vernünftiges Wesen, das sich über die Natur erhebt, die Tiere beherrscht. Und ebenso die animalischen, triebhaften Anteile des eigenen Selbst. Die Romantiker hingegen wenden sich zwischen 1790 und 1840 der Natur wieder zu und mit ihr dem Traum, der Nacht, der Fantasie und der unbewussten und irrationalen Tiefe der kreatürlichen Existenz. Die Tiere der Romantik vermitteln Glück, Wärme und künstlerische Inspiration. Aber sie verweisen auch auf Gefahren und auf die Abgründe einer gesellschaftlichen Ordnung, die Beziehung zum Natürlichen verloren hat und in toten Strukturen erstarrt. An Tieren wird auch vorgeführt, wie Herrschaft funktioniert. Zum Beispiel am Löwen.
Der Löwe ist zunächst einmal ein Herrschaftstier, ein Tier der Souveränität, der König der Tiere. Das heißt, im Löwen kondensiert sich kulturgeschichtlich die Gewalt in ihrer Potenzialität. Gewalt gar nicht so sehr ausgeübt, nicht akut, sondern der Löwe wäre das Tier, dem man so viel Gewalt zutraut, dass es die Gewalt gar nicht ausüben muss, um in der Position der Herrschaft zu sein. Deshalb ist der Löwe ein so beliebtes Emblem für die königliche Herrschaft.
In einer Erzählung von Friedrich de Lamotte Fouquet gilt es freilich zunächst, einen Löwen zu bezwingen. Die schöne Alfilde, Herrin über eine geheimnisumwitterte Burg, nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass der edle Ritter Sybald sie heiraten will. Sie stellt allerdings hohe Ansprüche an ihren künftigen Ehemann.
Einen der wildesten, raubgierigsten Löwen, die der ferne Landstrich, Afrika geheißen, in seinen brennenden Sandfeldern nährt, soll er nicht allein bändigen, sondern auch zähmen und ihn hier heraufführen, in den hohen Norden, gleich wie ein ganz gehorsames Hündlein. Auf diese wundersame Weise bewährend, ihm sei das Herrscher- und Königsrecht über die edelsten und furchtbarsten Geschöpfe der Erde verliehen.
Die Romantik zeigt, dass diejenigen, die einen Löwen bezwingen können, echte Herrscher sind. Wer einen Löwen zu bezwingen weiß, ist selbst ein Herrscher, der setzt sich selbst als einen Souverän. Und zwar im Sinne einer doppelten Souveränität, der Herrschaft des Menschen über die Natur und der Herrschaft eines Menschen über die anderen Menschen. Wenn ein Mensch über einen Löwen zu herrschen vermag, dann vermag er auch über andere Menschen zu herrschen.
Um diese Qualitäten unter Beweis zu stellen, durchkämmen Ritter Sybald und sein Schimmel die afrikanische Wüste und stoßen dort tatsächlich auf den Löwen, der nicht bereit ist, seine Freiheit aufzugeben.
Und brüllend richtete sich der goldhaarige Feind aus dem tiefsten Dickicht auf, in all seiner furchtbaren Herrlichkeit. Und das Silberross floh scheu hinter den gewaltigen, bereits hochgehobenen Schild seines Ritters zurück. Der Kampf begann.
Immer wieder ringen die beiden miteinander. Jeder Kampf bringt beide an den Rand des Todes. Und jedes Mal peppelt Sybald erst sich selbst und dann den Löwen wieder auf, um dann erneut zum Angriff überzugehen. Das zieht sich wochenlang hin. Irgendwann ist die Wildheit des Löwen gebrochen. Das Wechselspiel zwischen Attacke und Fürsorge hat ihn abhängig gemacht. Sehr zu Alfhildes Genugtuung.
Nach wenigen Monaten hielt Sybald wieder vor Alfhildens Burg. Ein leises Erröten flog über die zarten Wangen der Herrin, als sie ihren sieghaften Ritter empfing und der Löwe auf dessen Wink die Knie vor ihr beugte.
Die Tierwelten der Romantik sind bunt und vielfältig. Exotische und einheimische, wilde und zahme, große und auch winzige Tiere tummeln sich da. Läuse zum Beispiel. In E.T.A. Hoffmanns Briefnovelle Heimatochare entdeckt ein britischer Wissenschaftler in der Südsee auf einer toten Taube eine neue Art von Laus.
Der Atem stockte mir vor wonnevollem Schreck. Behutsam näherte ich mich der Kleinen. Sie schien zu schlafen. Ich fasste sie an, ich trug sie mit mir fort. Das herrlichste Kleinod der Insel war mein. Ich nannte sie Heimatochare, klebte ihr ganzes kleines Zimmer mit schönem Goldpapiere aus, bereitete ihr Lager von eben den bunten, glänzenden Taubenfedern, auf denen ich sie gefunden. Sie scheint mich zu verstehen, zu ahnen, was mir ist.
Eine Laus wird hier zur Seelenverwandten und Angebeteten. Ihr Zimmer ist zwar nur eine Pappschachtel, aber sie selbst begehrenswerter als die schönste Südseeinsulanerin. Jedenfalls für diesen Insektenforscher. Und für seinen Kollegen, der die Taube vom Himmel geschossen hat und jetzt Anspruch auf die Ehre der Entdeckung dieser Laus erhebt. Der wissenschaftliche Prioritätenstreit gipfelt in einem Duell, in dem sich die Kontrahenten gegenseitig totschießen. Die Laus, die Verursacherin des Desasters, wird von der Schiffsbesatzung rituell hingerichtet. Zeugen des Spektakels sind auch die Insulaner.
Die Laus wurde in die mit Goldpapier ausgekleidete Schachtel getan, die sonst ihre Wohnung gewesen und nun ihr Sarg sein sollte. Diese Schachtel aber dann an einem großen Stein befestigt und unter dreimaliger Abfeuerung des Geschützes ins Meer geworfen. Hierauf stimmte die Königin Kahumanu einen Gesang an, in den sämtliche Ovahua einstimmten und der so abscheulich klang, als es die erhabene Würde des Augenblicks erforderte. Teimutu, Kahumanu sowie die übrigen Ovahua wurden mit Grog und anderen Erfrischungen bedient.
Die Laus war, nebenbei bemerkt, kein einheimisches Insekt, sondern von der Schiffsbesatzung eingeschleppt worden. Ebenso wie die Ströme von Alkohol, die den Südsee-Insulanern die Sinne vernebeln. E.T.A. Hoffmann übt, vermittelt über einen Parasiten, satirische Kritik am Verhalten der europäischen Entdecker, Kolonisatoren und Wissenschaftler, die fremden Kulturen mit Ignoranz begegnen. In der Romantik brechen viele Probleme auf, die uns bis heute beschäftigen.
Die Romantik ist vielleicht wirklich die erste Epoche der Literaturgeschichte, die seit ihrem Beginn nicht mehr wirklich aufgehört hat. Das hängt damit zusammen, dass man die Romantik beschreiben kann als den Übergang von der Vormoderne in die Moderne, das heißt in die Zeit, in der wir heute noch leben.
In der frühen Romantik dominiert noch die Sehnsucht nach Harmonie zwischen Mensch, Tier und Natur. Der Dichter Friedrich von Hardenberg, besser bekannt als Novalis, träumt vom goldenen Zeitalter.
Historie. Über die Zeit, wo Tiere, Vögel und Bäume noch gesprochen haben.
Das ist schon das ganze Fragment. Das ist ein kurzer Text, der gleichzeitig aber deutlich macht, worum es den Romantikern mit den Tieren geht. Die Tiere haben offenbar, folgt man der Überlegung von Novalis, einst gesprochen. Daran sieht man zunächst einmal, dass die Romantiker der Natur sehr viel zugetraut haben. Nämlich die Fähigkeit, sich auszudrücken, etwas zu sagen, etwas von sich zu sagen. Das heißt, eine Sprache zu haben, und zwar eine Sprache, die in Komplexität und Reichtum der Sprache der Menschen in nichts nachsteht. Das heißt, die Tiere sprachen einst, sprechen aber jetzt nicht mehr. Und dieses Nicht-mehr-Sprechen, davon schreibt Grimm, einer der Brüder Grimm, die die Märchen geschrieben haben, das haben die Menschen verschuldet, weil sie mit den Tieren auf eine Weise umgegangen sind, die die Tiere zum Verstummen gebracht haben. Das heißt, die Zeit, in der die Tiere gesprochen haben und in der die Menschen diese Sprache gehört haben und verstanden haben, diese Zeit ist vorbei. Aber, so jetzt weiter die Romantiker, zum Glück gibt es Dichtung, denn in der Dichtung erinnern wir uns an diese Zeit.
Novalis arbeitet als Bergbauingenieur. Er kennt die naturwissenschaftliche Methodik seiner Zeit und auch die naturphilosophische Tradition sehr genau. Was ihn beunruhigt, ist die wachsende Spezialisierung und Mechanisierung des Denkens. Für ihn ist in der Natur alles beseelt und miteinander verbunden. Dinge, Steine, Menschen, Tiere, Pflanzen, Sterne. Das heißt auch, dass der Mensch nicht kategorisch vom Tier unterschieden ist. Zwischen Menschen und Tieren gibt es Verbindung und Verwandtschaft. Auch die Tiere haben Anteil an dem Geist, der Spiritualität und der Lebenskraft, die die Welt durchdringt.
Der Mensch spricht nicht allein. Auch das Universum spricht. Alles spricht. Unendliches Sprechen.
Für Novalis ist die Poesie die einzige Kunst, die diesen universellen Zusammenhang nachbilden und im Gedächtnis halten kann, bis das goldene Zeitalter auf höherer, reflektierter Ebene wiederkommt.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Unser Leben ist kein Traum, aber es soll, und wird vielleicht einer werden.
Glück und Liebe können sich für die Romantiker nur in der engen Beziehung zur Natur entfalten. Dabei sind natürlich auch Idealisierungen im Spiel. Eine Zeit des vollkommenen Friedens mit der Natur hat es nie gegeben. Und es ist auch keine in Sicht.
Also die Tatsache, dass der Mensch einen negativen Einfluss auf die Natur oder speziell auch die Tiere hat, der Einfluss geht ganz lange zurück. Also bei dem Aussterben des Mammut hier bei uns in Europa, des Wollharm-Mammut, geht man davon aus, dass der Klimawandel damals eine Rolle gespielt hat, aber auch durchaus der Mensch und die Jagd durch den Menschen. Also dieser negative Einfluss des Menschen auf die Natur, der existiert, solange wie es Menschen im Prinzip gibt.
Katrin Böning-Gäse, Biodiversitätsforscherin.
Dieser Weltbiodiversitätsrat hat festgehalten, dass derzeit etwa 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind, von den geschätzt 8 Millionen Arten, die es auf der Erde gibt. Das heißt, wir gehen in unserem Feld derzeit davon aus, dass wir am Beginn des 6. großen Massenaussterbens auf der Erde sind. Und das letzte große Massenaussterben war, als die Dinosaurier ausgestorben sind.
Der romantische Traum von der Einheit mit der Natur hat dennoch auf das spätere ökologische Denken eingewirkt. Den Bruch zwischen Mensch, Natur und Tier zu überwinden, das motiviert auch die Biodiversitätsforschung. Ihre Vorschläge fallen allerdings konkreter aus.
Also denn weiter so, wie wir das jetzt machen, geht nicht. Wir müssen dabei an verschiedenen Punkten ansetzen, breit durch die ganze Gesellschaft. Wir müssen die Wirtschaft verändern, wir müssen unser eigenes Verhalten verändern. Die Politik muss sich so aufstellen, dass das richtige Verhalten gefördert wird und sich lohnt. Wir müssen bei der Bildung und Vermittlung ansetzen. Also wir brauchen im Prinzip an allen Ecken und Enden richtig substanzielle Veränderungen.
Und mehr Liebe zur Natur? Darüber spricht die moderne Wissenschaft selten, die Romantik aber pausenlos. Die Liebe ist für sie überhaupt grundlegend.
Was ist Liebe und Glück in der Romantik? Das ist ganz stark gekoppelt an Gefühle der Ganzheit. Und dafür ist das Verhältnis des Menschen zur Natur ein paradigmatischer Fall. Glücklich sein heißt zum Beispiel aufgehen in den Zusammenhang der Natur. Das heißt, sich selbst verstehen und wahrnehmen als etwas, was Teil der Natur ist, was zur Natur dazugehört und was in der Natur kein Fremdkörper ist. Und das wird eben besonders deutlich dort, wo es so erstmal so schwierig zu sein scheint. Also, dass man sagen würde, ja, mit Tieren kann man sich gar nicht so ohne weiteres verständigen. Und deshalb ist das Glück so besonders groß dort, wo eine solche Verständigung dann doch gelingt.
Es gibt nette Untersuchungen, wo man Leute mit so einem programmierten Handy ausgestattet hat. Und dann würden sie von ihrem Handy ab und zu gefragt, wie glücklich sie jetzt gerade sind. Und da wird eben wirklich dieses Glücksempfinden, dieses affektive Glücksempfinden angefragt. Und bei der Analyse hinterher stellt es sich raus, dass die Menschen am glücklichsten sind, wenn sie in der Natur sind. Wir wissen auch aus Städten, dass Menschen, die jetzt in ihrem Wohnumfeld viele Bäume haben, dass die gesünder sind. Die psychische Gesundheit ist da höher und das ist nachgewiesen über eine geringere Einnahme von Antidepressiva. Und bei unserer eigenen Studie haben wir geguckt, wie divers die Umgebung ist, in der die Menschen leben. Und je mehr Vogelarten da in der Umgebung der Menschen leben, umso zufriedener waren sie. Also 10% mehr Vögel haben mehr oder weniger den gleichen Anstieg an Zufriedenheit gebracht wie 10% mehr Einkommen. Und das war von der Größenordnung wirklich erstaunlich. Und das heißt, dass die Bedeutung der Natur für unsere Zufriedenheit oder für unser Glück viel größer ist, als wir dachten, und dass wir uns dessen unbedingt bewusster werden müssen.
Natur macht glücklich. Vogelgesang macht glücklich. Das wissen die Romantiker sehr genau, auch ohne Studien. Die Nachtigallen sind ihre Lieblingsvögel und künstlerisches Vorbild. Im Jahr 1798 hat die 13-jährige Bettine Brentano ihre erste bewusste Begegnung mit einer Nachtigall. Und zwar im Garten ihrer Klosterschule in Fritzlar. Als reife Frau denkt sie in ihrem Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde daran zurück.
Sie stieg herab von Ast zu Ast und kam immer näher. Sie hing sich an den äußersten Zweig, um mich zu sehen. Ich wendete leise mich zu ihr, um sie nicht zu scheuchen. Und siehe da, Aug in Nachtigallenaug, wir blickten uns an und hielten's aus. Und dann zündet der Funke, der das Mädchen im Kern ihres Wesens trifft und ihre schöpferischen Energien wachruft. Bettine, auch musikalisch hochbegabt, hat eine Gitarre und junge, gelenkige Glieder. Sie steigt in die Pappel und bindet sich samt Instrument an einem Ast fest. Ein Gewitter zieht auf. Die Rosenhecke wurde hochgehoben vom Wind und wieder niedergebeugt, aber der Vogel saß fest. Je brausender der Sturm, je schmetternder ihr Gesang. Die kleine Kehle strömte jubelnd ihr ganzes Leben in die aufgeregte Natur. Der fallende Regen behinderte sie nicht, die brausenden Bäume. Der Donner übertäubte und schreckte sie nicht. Und ich auch auf meiner schlanken Pappel wogte im Sturmwind nieder auf die Rosenhecke, wenn sie sich hob, und streifte über die Saiten, um den Jubel der kleinen Sängerin durch den Takt zu mäßigen. Wie still war es nach dem Gewitter. Welche heilige Ruhe folgte dieser Begeisterung im Sturm. Mit ihr breitete die Dämmerung sich über die weiten Gefilde. Meine kleine Sängerin schwieg. Sie war müde geworden. Ach, wenn der Genius aufleuchtet in uns und unsere gesamten Kräfte aufregt, dass sie ihm dienen. Wenn der ganze Mensch nichts mehr ist, als nur dienend dem Gewaltigen, dem Höheren als er selbst, und die Ruhe folgt auf solche Anstrengung. Wie mild ist es da? Wie sind da alle Ansprüche, selbst etwas zu sein, aufgelöst in Hingebung an den Genius? So ist Natur, wenn sie ruht vom Tagewerk. Sie schläft, und im Schlaf gibt es Gott den Seinen. Die Faszination für die Nachtigall ist immer noch sehr lebendig, auch bei Künstlern der Gegenwart. Der Jazzmusiker David Rothenberg, Professor für Philosophie und Musik am New Jersey Institute of Technology, ist tief von ihr geprägt. Er musiziert gemeinsam mit verschiedenen Tieren, Zikaden und Walen zum Beispiel, und sehr häufig mit Nachtigallen.
Well, I always imagined they would sing very melodically.
Ich habe erwartet, dass sie melodisch singen. Aber in Wirklichkeit klingen sie wie DJs, die auf ihren Schallplatten herumkratzen. Oder wie seltsame elektronische Musik. Das war für mich eine Überraschung. Nachtigallengesang ist schön in einer Weise, in der der Rhythmus immer schön für uns gewesen ist.
Rhythmus ist für uns Menschen fundamental. Er verbindet uns tief mit einer lebendigen, pulsierenden Welt. Rhythmus prägt nicht nur die Musik, sondern auch die Dichtung. Und David Rothenberg findet bei romantischen Dichtern Inspirationen. Etwa bei dem britischen Poeten John Clare.
John Clare in particular was one of the crew who really spent time with nightingales.
John Clare zum Beispiel war einer der wenigen, die wirklich viel Zeit mit Nachtigallen verbracht und ihre Musik tief verstanden haben. Hier ein Auszug aus seinem Gedicht The Progress of Rhyme, in dem er versucht, den Gesang der Nachtigall rhythmisch in Worte zu fassen. Je mehr ich hörte, desto süßer schien mir jeder Ton als noch zuvor. Und oh, wie anders war die Melodie. Sie hatte kaum den Ton wiederholt. Chu-chu, chu-chu. Und höher noch. Chu-chir.
He really gets what the bird is doing.
Er hat wirklich verstanden, was die Vögel tun.
Beim Musizieren mit den Vögeln kommt es David Rothenberg nicht darauf an, das menschliche Gefühl für Harmonie und Wohlklang zu befriedigen. Ihn interessieren gerade das Konträre, das Extreme, die Richtungswechsel und Sprünge, erzählt er in seinem Buch Stadt der Nachtigallen, Berlins perfekter Sound.
In dieser Vision von lebendiger Musik steuert jeder Schönheit, Emotion oder Geheimnis bei. Jeder sein eigenes. Und zusammen nähern sie sich dem Unerklärlichen.
Für die Romantiker verkörpert die Nachtigall alles, was sie lieben. Die Nacht und den Traum.
Rhythmus und Klang. Die Verbindung zwischen der sinnlich erfahrbaren Welt und dem Übersinnlichen, zwischen Natur und Kunst und den großen Lebensquell, die Liebe. Doch in viele Nachtigallentexte spielt auch große Trauer mit hinein. Der junge englische Dichter John Keats beneidet die Nachtigall darum, dass sie im Wald leben darf und sich nicht mit dem Entsetzen herumschlagen muss, das in der Menschenwelt wütet.
Die Menschennot, die Mühen unermessen, das Sorgenfieber, das die Herzen band. Du weißt nicht, wie gelähmtes Alter stöhnt, wie Denken immer nur sich Härmen heißt, wie Jugend bleicht und schleicht und siecht und schwindet und wie Verzweiflung höhnt, wo Schönheit, wenn ihr Blick das Leben preist, um Liebe weinen lernt und bald erblindet.
Die Romantik ist nicht allein eine liebes- und glückstrunkene Epoche, sondern immer daran interessiert, Liebe und Glück ins Verhältnis zu setzen zu Hass und Verzweiflung. Die Romantik ist wirklich ein ambivalentes Phänomen.
Roland Borgartz forscht über Tiere in der Literatur und die Epoche der Romantik.
Die Tiere stehen genau in diesen Ambivalenzen mit drinne. Und wichtig ist dabei, dass die Tiere nicht etwa eine Seite dieser Ambivalenz bezeichnen. Die Tiere stehen nicht für Einheit, Totalität, Religion, Freundschaft und Liebe, sondern die Tiere sind auf beiden Seiten dieser ambivalenten Spannung zu finden.
In den romantischen Kunstmärchen, aber auch in den Volksmärchen, die die Brüder Grimm in der Zeit der Romantik sammeln, bearbeiten und herausgeben, findet sich diese Spannung auch. Grimms bekannteste Märchen nehmen im Allgemeinen ein erfreuliches Ende. Die Liebe siegt und ist häufig mit sozialem Aufstieg verbunden. Meist ist ein Aschenputtel oder ein Dummling der Gewinner. Und die Tiere, seien es Kröten, Enten oder ein gestiefelter Kater, verhelfen zu Glück und Erfolg. Doch es gibt auch weniger zuvorkommende Tiere und manchmal gehen Grimms Märchen richtig übel aus. In einem hat ein Fuhrmann einen Hund totgefahren und zieht deswegen den Hass eines Sperlings auf sich. Dieser Hass mündet in einem Delirium der Gewalt, in einem Rausch der Vernichtung.
Der Sperling hüpfte nun herein, setzte sich auf den Ofen und rief: »Fuhrmann, es kostet dir dein Leben!« Dieser, ganz toll und blind vor Wut, schlägt den Ofen entzwei und so fort. Wie der Sperling von einem Ort zum anderen fliegt, sein ganzes Hausgerät, Spieglein, Bänke, Tisch und zuletzt die Wände seines Hauses und kann ihn nicht treffen. Endlich aber erwischte er ihn doch mit der Hand. Da sprach seine Frau: »Soll ich ihn totschlagen?« »Nein«, rief er, »das wäre zu gelind. Der soll viel mörderlicher sterben. Ich will ihn verschlingen.« Und nimmt ihn und verschlingt ihn auf einmal. Der Sperling aber fängt an, in seinem Leibe zu flattern, flattert wieder herauf, dem Mann in den Mund. Da steckte er den Kopf heraus und ruft: »Fuhrmann, es kostet dir doch dein Leben!« Der Fuhrmann reicht seiner Frau die Hacke und spricht: »Frau, schlag mir den Vogel im Munde tot!« Die Frau schlägt zu, schlägt aber fehl und schlägt dem Fuhrmann gerade auf den Kopf, sodass er tot hinfällt. Der Sperling aber fliegt auf und davon.
Neben Märchen sind auch Traumerzählungen in der Romantik sehr beliebt. Auch sie ermöglichen Entdeckungsreisen in das Reich verborgener Sehnsüchte und dämonischer Ängste. Vor der Erfindung der Psychoanalyse machen es sich die Dichterinnen und Dichter zur Aufgabe, die dunklen Bereiche der Seele auszuloten. Und die Romantiker erweisen sich darin als Meister. Traumtagebücher sind bei ihnen groß in Mode. Auch die Schriftstellerin Rahel Farnhagen führt eines mit großer literarischer Meisterschaft. Sie betreibt seit 1790 in der Berliner Jägerstraße einen literarischen Salon, in dem die Geistesgrößen ihrer Zeit ein- und ausgehen. Dennoch ist ihr Leben als Frau, Jüdin und Intellektuelle ziemlich schwierig. Das Gefühl der Isolation und der Zurückweisung verfolgt sie bis in den Schlaf. In zweien ihrer Träume spielt ein magisches Tier eine große Rolle. Eine Mischung aus Schaf und Ziege, weiß wie Schnee, mit rosa Schnauze.
Dieses Tier war mein Bekannter. Ich wusste nicht, woher. Es liebte mich unendlich und wusste es mir zu sagen und zu zeigen. Ich musste es behandeln wie einen Menschen. Es drückte mir mit seinen Pfoten die Hände und es ging mir jedes Mal bis ans Herz. Es sah mich so voll Liebe an, wie ich mich nicht erinnere, eine größere in eines Menschen Auge gesehen zu haben.
Rahel begegnet diesem Traumtier in einem Schloss. Dort findet eine große Gesellschaft statt. Die allervornehmsten Leute sind da, aber Rahel schafft es nicht, Anschluss zu finden. Eine unsichtbare, unüberwindbare Blockade steht zwischen ihr und den anderen. Nur das Tier. Das ist ihr so nah wie sonst niemand auf der Welt.
Am gewöhnlichsten nahm es mich bei der Hand. Und da ich immer zur Gesellschaft wollte, so durchschritten wir die Zimmer, ohne jemals hinzukommen. Das Tier suchte mich zärtlich. Und als hätte es wichtige Ursache, davon abzuhalten. Weil ich aber hin wollte, so ging es in Liebe gezwungen immer mit. Ich nannte diesen liebenden Liebling mein Tier. Und wenn ich eher da war, so fragte ich nach ihm. Denn es übte auch auf mich eine große Gewalt aus. Und ich erinnerte mich nicht, in einem ganzen Leben wachend, eine so den Sinnen nach starke Empfindung gefühlt zu haben, als mir der bloße Händedruck des Tieres machte. Dies war es aber nicht allein, was meine Anhänglichkeit ausmachte, sondern ein herzüberströmendes Mitleid. Und dass ich ganz allein wusste, dass das Tier lieben, sprechen konnte und eine menschliche Seele hatte.
Im nächsten Traum ist das weiße Tier verschwunden. Rahel sucht es und findet es im Garten. Sein Fell ist plötzlich schwarz geworden. Als sie es berührt, fällt es auseinander. Es ist nur ein Fell, ein schwarzes Fell, eine leere Hülle. Mehr ist vom Tier nicht übrig geblieben.
Und dieses Einbrechen der Wirklichkeit, dieses Zerbrechen des utopischen Wunschbilds einer Liebe, die die Differenzen überwindet, dieses Einbrechen der Wirklichkeit zeigt sich im Traum eben im Fell, das nur ein totes Fell ist. Im Traum wird aus dem lebendigen Tier plötzlich ein totes Fell und das tote Fell erinnert die Träumenden daran, dass es nur ein Traum ist, dass diese Liebe nicht wirklich erreichbar ist. Und damit entfaltet sich das gesamte ambivalente Programm der romantischen Liebe, die einerseits sich versteht als die Überwindung dieser grundsätzlichen Differenz, andererseits aber immer die Unüberwindbarkeit dieser Differenz mit bedenkt.
Der Traum schwindet. Und nie habe ich wieder von dem schwarzen noch dem weißen Tier geträumt. In dieser Zeit kannte ich Finkenstein, der sehr ziegelblond war, nachher Urquijo, der braun war, fast schwarz. Wenn ich den Traum deuten soll, was ich zurzeit nicht tat, so war der borstig gegen mich und ich fand kein Herz.
Die genannten Männer hat Rahel Farnhagen geliebt. Doch der eine zieht sich von ihr zurück, weil seine Familie nicht will, dass er eine Jüdin heiratet. Der andere ist nicht von der Überzeugung abzubringen, dass eine Frau sich unterzuordnen hat. Deswegen scheitert auch diese Liebe. Rahels Urvertrauen ist tief erschüttert. Das Traumtier, das ihr Liebesverlangen symbolisch repräsentierte, ist tot. Ab jetzt beherrschen mörderische Untergangsszenarien und tiefe Verlassenheit ihre Träume, aus denen sie, die Jüdin, die Frau, die Intellektuelle, die Außenseiterin, schreiend erwacht.
Und auch erwacht blieb mir die Last, denn ich trage sie wirklich. Und könnte es Menschen geben, die es ganz verständen, so würde es mir auch leichter.
Die Zeit um 1800 ist aufgewühlt, im Umbruch, in Unruhe. Schwere Konflikte brechen auf, Traditionen stehen auf dem Prüfstand. Ideen wie Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenrechte sind spätestens seit der Französischen Revolution nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Viele Dichter, vor allem der englischen Romantik, sprechen jetzt auch Tieren ein Recht auf ein gutes Leben zu und verzichten auf Fleisch.
Was sich sagen lässt, ist, dass um 1800 in England der Vegetarismus tatsächlich eine ausgesprochene Modeerscheinung war, wenn auch wir dabei nur über eine gesellschaftliche Minderheit sprechen.
Der Anglist Johannes Schlegel hat über das Böse in der englischen Romantik geforscht.
Also wir haben so eine ganze Reihe von Gründen, die uns heute eigentlich noch relativ vertraut erscheinen, die im Laufe des 18. Jahrhunderts so in Stellung gebracht werden. Also Fleisch essen ist schlecht für die Gesundheit, Fleisch essen ist schlecht für den Charakter, Fleisch essen ist physiologisch unnatürlich. Also eine Einsicht, die vor allem aus der vergleichenden Anatomie kommt, ne, dass das menschliche Gebiss dem des Pflanzenfressers ähnelt. Und schließlich noch das Argument, dass Fleischessen ökonomisch unsinnig ist. Wir können mit einer vegetabilen Ernährung mit der gleichen Fläche Land sehr viel mehr Lebensmittel produzieren.
Die fruchtbarsten Strecken der bewohnbaren Erde werden jetzt tatsächlich von den Menschen für Tiere angebaut, mit einer absolut unberechenbaren Verschwendung von Zeit und Nahrungsmitteln. Nur die Wohlhabenden können in größerem Maßstabe selbst jetzt das unnatürliche Verlangen nach totem Fleische befriedigen. Und sie zahlen den Preis für die größere Ausdehnung dieses Vorrechts, indem sie überzähligen Krankheiten unterworfen sind. Percy Bysshe Shelley, Dichter, 1815.
Dann haben wir noch sowas wie eine einsetzende Tierwohlbewegung, also eine Bewegung, die darauf abzielt, Tieren kein Leid zuzufügen. Ein sehr prominenter Fürsprecher hier wäre beispielsweise Jeremy Bentham, der gesagt hat, dass jedes Tier das Recht habe, nicht leiden zu müssen.
Ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind unvergleichlich vernünftigere Lebewesen als ein Kind, das erst einen Tag, eine Woche oder selbst einen Monat alt ist. Aber selbst vorausgesetzt, sie wären anders, was würde das nützen? Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden? Jeremy Bentham, Philosoph, 1789.
In den schnell wachsenden Großstädten Großbritanniens entstehen im Zuge der Industrialisierung die ersten Schlachthöfe. Der Fleischkonsum schnellt in die Höhe. Zumindest bei der bürgerlichen Mittelschicht. Für die Armen sind die Preise zu hoch. Die oberen 10.000 gönnen sich Luxusprodukte wie Schildkrötenfleisch aus Übersee. Das dezimiert die Populationen dort dramatisch. Außerdem geht der rasche Fortschritt der Naturwissenschaft mit zahllosen Tierversuchen einher. In der Anatomie werden auch Menschenleichen gebraucht. Gauner rauben sie aus ihren Gräbern und verhökern sie an gut bezahlende Medizinprofessoren.
Ihr Söhne der modernen Wissenschaft, die ihr mit grausamer Gewalt die zitternde Natur befragt, die ihr das Metzgermesser in ihren mütterlichen Busen rammt, die ihr auf der Suche nach schändlichem Wissen die Lebensadern gequälter Tiere durchschneidet. Ihr, die ihr auch menschliche Leichname zerstückelt, um die Eingeweide ans Licht zu zerren. Dieses Innere, das die Natur befähigt hat zu den heiligen Gefühlen des Mitleids und der Dankbarkeit, zur schmelzenden Zärtlichkeit der Liebe. An dieses Innere appelliere ich. John Oswald, Philosoph und Dichter, 1791.
Interessanterweise finden sich auch Spuren der Vegetarismus-Debatte in Mary Shelleys Roman Frankenstein. Das ist umso auffälliger, als dass die Kreatur zum Teil aus Menschenteilen besteht, zum Teil aber auch aus Tierkadavern. Und diese Tierkadaver hat Viktor Frankenstein aus den Abfällen der Schlachthäuser zusammengesucht, sodass die Kreatur selbst ein Zeichen einer Überproduktion von Fleisch in der Gesellschaft ist.
Wer könnte sich die Schrecknisse meiner heimlichen Arbeit vorstellen, als ich in den unheiligen Ausdünstungen der Gräber umhertastete oder lebende Tiere quälte, um leblosen Lehm zu beleben. In einer einsamen Bodenkammer hatte ich meine schmutzige Schöpferwerkstatt eingerichtet. Die Augen traten mir aus den Höhlen, als ich mich mit den Einzelheiten meiner Arbeit befasste. Seziersaal und Schlachthaus lieferten mir viel Material.
Die Kreatur, die er zusammenbastelt und dann belebt, besteht ja aus Teilen von Tierleichen. Also dass wirklich ganz klar gemacht ist, das hat vorher nicht gelebt. Das Spannende an Mary Shelleys Roman ist nun gerade, dass es weniger um das Technische geht und schon gar nicht um die Erklärung, was denn jetzt genau das Vitalitätsprinzip ist. Vielmehr geht es dann um die Frage, wie wir mit diesem Leben eigentlich umzugehen haben. Also der Text formuliert eine Art Ethik der Verantwortung, die dann in ganz unterschiedlichen Konstellationen durchgespielt wird.
Es war schon 1 Uhr nachts. Der Regen prasselte unheilvoll an die Fensterscheiben und meine Kerze war beinahe heruntergebrannt, als ich im Schimmer des halb erloschenen Lichtes sah, wie sich das stumpfe, gelbe Auge des Geschöpfes öffnete. Es atmete mühsam und ein krampfhaftes Zittern ging durch seine Glieder.
Dieses Geschöpf ist unfassbar hässlich und ganz anders, als Frankenstein es sich vorgestellt hat. Von plötzlicher Panik ergriffen, lässt er es im Stich. Das Monster irrt durch die Welt, sucht vergeblich nach Zuneigung und menschlicher Nähe, wird überall verjagt, getreten, gepeinigt. Das macht es rachsüchtig und böse. Es bringt Tod und Verderben über Frankensteins Familie.
Ich bin schlecht, weil ich unglücklich bin. Werde ich nicht von allen Menschen gemieden und gehasst? Die menschliche Denkweise bildet eine unüberwindbare Schranke für unser Zusammenleben. Doch mein Schicksal soll nicht Unterwerfung in gemeine Sklaverei sein. Ich will mich rächen für meine Leiden. Wenn ich keine Liebe einflößen kann, will ich Furcht hervorrufen.
Mary Shelley ist erst 18 Jahre alt, als sie 1816 eines der ersten und wirkungsmächtigsten Monster der englischen Schauerromantik zum Leben erweckt. Unerhört gruselig für damalige Verhältnisse. Zu diesem Zeitpunkt lebt die Tochter der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft und des Sozialrevolutionärs William Godwin noch unverheiratet mit dem Dichter Percy Bysshe Shelley zusammen, umgeben von gleichgesinnten Freunden. Die jungen englischen Romantikerinnen und Romantiker denken radikal. Sie lehnen die Ehe ab, polemisieren gegen Religion und Kirche, fordern die Gleichberechtigung der Frauen, verachten Sklaverei und Kolonialherrschaft, Ausbeutung der unteren Schichten, den Fleischkonsum. Percy Shelleys Gedicht »Königin Mab«, geschrieben 1813, ist ein flammendes Plädoyer für den Vegetarismus. Als Sprecherin tritt die Feenkönigin Mab auf, die für die Zukunft des Menschengeschlechts die schönsten Hoffnungen hegt. Denn der Mensch, da ist sie sich sicher, neigt nicht von Natur aus zur Gewalt. Gewaltbereitschaft entsteht, wenn Menschen Unterdrückung statt Liebe erfahren und wenn sie zum Töten und Essen von Tieren angeleitet werden. In einer menschenwürdigen Zukunft werden sie das nicht mehr tun. Dann wird ewiger Friede herrschen.
Nicht mehr das Lamm, das ihm ins Antlitz schaut, erschlägt er, sich an seinem Fleisch zu letzen. Das der Natur beleidigt Recht zu sühnen, die Säfte seines Körpers faulen machte und böse Leidenschaften, eitlen Wahn, Verzweiflung, Ekel, Hass in seiner Seele erzeugte. Des Schreckens bar sind alle Dinge jetzt. Sein grausig Vorrecht hat der Mensch verloren und gleichberechtigt steht er unter Gleichen.
Shelley stellt das Ausmaß in Frage, in dem wir uns von den anderen Tieren, von nicht-menschlichen Tieren überhaupt unterscheiden, wenn wir doch alle die gleiche Luft, das gleiche Wasser und die gleiche Erde benutzen. Hier lässt sich also sehen, dass bei Shelley der Vegetarismus ein ganz wesentlicher Teil seiner Sozialutopie ist, die sich eigentlich in allen seinen Schriften und Gedichten wiederfindet. So, wenn der Mensch ein utopisches Ideal erreichen möchte, sich von den Fesseln der gegenwärtigen Gesellschaft freimachen möchte, dann wird es nicht gehen mit einer Ernährung, die auf tierische Produkte aufbaut.
Auch in Mary Shelleys Frankenstein werden im Zusammenhang mit dem Vegetarismus paradiesische Hoffnungen artikuliert. Doch viel gebrochener, viel skeptischer als bei Percy Shelley. Das Monster stellt Frankenstein zur Rede und will eine Gefährtin von ihm, um endlich nicht mehr allein sein zu müssen und gut sein zu können. Das Monster ist beides. Ein traumatisiertes, böses Wesen und ein Romantiker, der vom Frieden träumt und vom goldenen Zeitalter.
Ich ernähre mich anders als die Menschen. Ich töte keine Lämmer und Zicklein, um meinen Hunger zu stillen. Nüsse und Beeren liefern mir genügend Nahrung. Wenn meine Gefährtin genauso beschaffen ist wie ich, wird sie ebenfalls nichts anderes brauchen. Wir werden unser Bett aus trockenem Laub machen. Die Sonne wird sowohl auf Menschen als auch auf uns scheinen und unsere Nahrung reifen lassen. Das Bild, das ich dir ausmale, ist friedlich und gut.
Frankenstein beginnt mit der Arbeit an einer künstlichen Frau. Doch er bricht sie ab. Berechtigte Ängste nehmen überhand. Er hat dazugelernt. Das Geschaffene kann sich verselbstständigen. Das Lebendige lässt sich nicht kontrollieren. Utopische Sehnsüchte können ins Gegenteil umschlagen. Liebe lässt sich nicht herstellen. Den Tod kann man nicht besiegen. Mary Shelleys Frankenstein enthält viele Warnungen, die bis heute aktuell sind. Am Schluss zerstört das Monster seinen Schöpfer und dann sich selbst.
Wer bin ich? Wer sind wir? Die Romantiker gehen mit diesen Fragen auf eine sehr spezifische Weise um, die seither auch tatsächlich in Geltung geblieben ist gewissermaßen. Die Romantiker beobachten sehr genau. Sie beobachten sehr genau die psychischen Prozesse, das ist die Introspektion, aber sie beobachten auch sehr genau die gesellschaftlichen Prozesse. Also sie betreiben so etwas wie eine gesellschaftliche Analyse.
Die deutschen Kleinstaaten haben kaum große Metropolen. Die Industrialisierung hinkt hinterher, der Fleischkonsum ist weniger hoch als in England und mit Vegetarismus befasst man sich hier kaum. Aber man interessiert sich immer mehr für das Tier als Individuum, für das Seelenleben der Tiere. Romane kommen auf den Markt, in denen ein fiktives Tier seine Lebensgeschichte erzählt. Der berühmteste trägt den Titel »Die Lebensansichten des Katers Murr« und stammt aus der Feder von E.T.A. Hoffmann. Oder nein, aus der Feder von Kater Murr selbst. Hoffmann ist nur der Herausgeber, versichert er ernsthaft. Sein Kater schriftstellert ebenfalls und dies auf hohem Niveau.
Mit der Sicherheit und Ruhe, die dem wahren Genie angeboren, übergebe ich der Welt meine Biografie, damit sie lerne, wie man sich zum großen Kater bildet, meine Vortrefflichkeit im ganzen Umfange erkenne, mich liebe, schätze, ehre, bewundere und ein wenig anbete. Sollte jemand verwegen genug sein, gegen den gediegenen Wert des außerordentlichen Buchs einige Zweifel erheben zu wollen, so mag er bedenken, dass er es mit einem Kater zu tun hat, der Geist, Verstand besitzt und scharfe Krallen.
Den Murr hat es wirklich gegeben. Der hübsche Kater brachte Freude und Spaß in E.T.A. Hoffmanns kompliziertes, konfliktgeladenes Künstlerleben. Dabei hätte Murr schon bald nach seiner Geburt ertränkt werden sollen. Hoffmann fischte das wimmernde Katzenkind aus einem Kanal und päppelte es auf. Das war zu dieser Zeit eher ungewöhnlich, sagt die Frankfurter Literaturwissenschaftlerin Friederike Middelhoff.
Der Status von Katzen um 1800 war nicht gut. Katzen waren um 1800 keine Haustiere. Also die waren im Haus physisch, weil sie die Mäuse jagen und die Schädlinge vernichten sollten. Sie waren aber nicht als Mitglieder des Haushalts, also als vollwertige, irgendwie auch vielleicht Familienmitglieder gefasst, weil sie sich eben so anders als die Hunde eben nicht unterordnen wollten, weil sie sich eben gegen bestimmte Zugriffe sowohl auf ihren Körper als aber auch auf ihr Verhalten sich dem entgegensetzten. Und eben auch, also Unkontrollierbarkeit war dann ein ganz großes Stichwort. Und eben auch, hier ist so ein Schwellentier zwischen wild und zahm. Das zweite Wichtige war die immer noch, auch seit dem Mittelalter, in der frühen Neuzeit prominente Vorstellung davon, dass Katzen eigentlich teuflische Wesen sind.
E.T.A. Hoffmann kann sich in seinem Kater wiederfinden. Auch ein Künstler ist so eine Art Schwellentier. Die feine Gesellschaft braucht ihn zu ihrer Unterhaltung. Aber niemals darf er sagen, was er wirklich denkt. Niemals gehört er wirklich dazu. E.T.A. Hoffmann eckt mit seiner verstörenden Literatur sehr oft an und hat daher großes Verständnis für seinen Kater, der von den Menschen nicht allzu viel hält.
Ist denn das auf zwei Füßen aufrecht einhergehen etwas so Großes, dass das Geschlecht, welches sich Mensch nennt, sich die Herrschaft über uns alle, die wir mit sicherem Gleichgewicht auf Vieren daherwandeln, anmaßen darf? Aber ich weiß es. Sie bilden sich was Großes ein auf etwas, was in ihrem Kopfe sitzen soll und das sie die Vernunft nennen.
Murr ist sehr stolz auf seine Geistesgaben. Und erhabene Gefühle und romantische Liebesseligkeit durchfluten ihn täglich mit allergrößter Selbstverständlichkeit. Manchmal funken auch ein paar triebhafte Bedürfnisse dazwischen, aber das soll bei Menschen bisweilen ja auch so sein. Murr hält den Menschen den Spiegel vor und erdet die für das Zeitalter der Romantik so typischen, schwärmerischen Höhenflüge.
Über mir wölbt sich der weite Sternenhimmel. Der Vollmond wirft seine funkelnden Strahlen herab und in feurigem Silberglanz stehen Dächer und Türme um mich her. Mehr und mehr verbraust das lärmende Gewühl unter mir in den Straßen. Stiller und stiller wird die Nacht. Die Wolken ziehen. Eine einsame Taube flattert in bangen Liebesklagen girrend um den Kirchturm. Wie? Wenn die liebe Kleine sich mir nähern wollte. Ich fühle Wunderbares sich in mir regen. Ein gewisser schwärmerischer Appetit reißt mich hin mit unwiderstehlicher Gewalt.
Kater Murr ist insofern ein typischer Spätromantiker, würde ich sagen, weil hier tatsächlich so grundlegende Prinzipien, Programmatiken der Romantik reflektiert und teilweise auch ironisch gebrochen werden.
Murrs Katzenwelt ähnelt der menschlichen in vielerlei Hinsicht. Er holt sich eine blutige Nase beim Buhlen um hübsche Katzenmädchen und besäuft sich gemeinsam mit anderen Katern mit Heringslake, bis ihm schlecht wird. Er lässt sich von einem wohldressierten Pudel protegieren, um in feinen Hundekreisen Fuß zu fassen, was aber nicht gelingt, weil Murr nun mal ein Kater ist. Eine schlitzohrige Samtpfote, die macht, was sie will. Als der wirkliche Murr nach 3 Jahren stirbt, ist E.T.A. Hoffmann untröstlich. Er verschickt Todesanzeigen an Freunde und Bekannte und widmet ihm am Schluss des Romans eine Nachrede.
Den klugen, wohlunterrichteten, philosophischen, dichterischen Kater Murr hat der bittere Tod hinweggerafft, mitten in seiner schönen Laufbahn. Er schied in der Nacht vom 29. zum 30. November 1821 mit der Ruhe und der Fassung eines Weisen dahin. Armer Murr, ich habe dich lieb gehabt und lieber als manchen. Nun schlafe wohl, Friede deiner Asche.
Wenn wir in die Epoche der Romantik zurückschauen, hören wir in ihren natur- und tierverliebten Texten immer auch die Stimmen realer Tiere heraus. Das Liebeswerben der Nachtigallen, das Gebrüll unterworfener Löwen und eben auch Kater Murrs selbstbewusstes Maunzen, das um Liebe für ihn und seinesgleichen wirbt. Um Liebe für die gesamte Natur. Tiere der Romantik. Von Löwen, Läusen und Nachtigallen. Ein Feature von Brigitte Kohn. Es sprachen Isabella Bartdorf, Katharina Hauter und Markus Michalski. Ton und Technik: Karl-Heinz Runde und Sabine Klunzinger. Regie: Felicitas Ott. Redaktion: Anja Brockert. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021.